NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1541. Der Todestag des spanischen Eroberers Francisco Pizarro.
Zu der Zeit, als die Spanier dieses Land Peru betraten und nach Cajamarca kamen, befand sich mein Vater, Manco Inca, in Cusco, wo er die Geschäfte des Reiches führte. Dort erhielt er die Nachricht, dass Wesen, die sich in Aussehen und Gebaren gänzlich von uns unterschieden, ins Land gekommen wären und dass sie Viracocha glichen, dem Schöpfer aller Dinge. Sie ritten auf großen Tieren, deren Füße aus Silber waren, und sie feuerten Blitz und Donner ab, wie der Himmel.
Das Erstaunen der Inka war grenzenlos, berichtet Tito Cusi Yupanqui, einer ihrer letzten Herrscher. Fasziniert betrachteten sie die zerlumpten Spanier, die Anfang des 16. Jahrhunderts an der Küste von Peru auftauchten.
Auf schwimmenden Häusern kamen die Fremden übers Meer. Viele von ihnen trugen rote oder schwarze Haare im Gesicht und glänzende Metallplatten auf dem Leib. Einige von ihnen schienen halb Mensch, halb Tier zu sein, denn Pferde kannten die Inka nicht. Und wie erschraken sie, als die ersten Reiter auf sie zupreschten.
Wer entdeckte hier eigentlich wen? Denn nur aus Sicht der Europäer waren die Conquistadores, die Eroberer, auch die Entdecker von Peru. Aus dem Blickwinkel der Inka hingegen waren sie Räuber, Mörder, Ausbeuter. Tito Cusi Yupanqui nannte seinen Bericht über die Eroberung Perus deshalb
»Die Erschütterung der Welt«.
Angeführt wurden die Spanier von Francisco Pizarro. Jahrhundertelang galt er als Pionier und Held. Heute ist das anders. Sein Denkmal vor dem Regierungspalast in der peruanischen Hauptstadt Lima ist verschwunden. Die Reiterstatue wurde vom Sockel geholt und in einem Park am Rand der Stadt aufgestellt. Die Aktion, von den einen beklatscht und den anderen verspottet, wirft eine wichtige Frage auf.
Die Geschichtskultur, der öffentliche Umgang mit Geschichte, das ist eine sehr, sehr spannende Sache.
Sagt Privatdozent Dr. Felix Hinz, Historiker an der Universität Paderborn.
Allerdings finde ich es schwierig, hier wirklich über diese Menschen ein Urteil zu fällen. Als Historiker ist man ja auch immer so ein kleines bisschen irgendwie Richter. Das ist bei so einem Thema wie Conquista extrem schwierig, weil es schnell auch in Heuchelei ausartet.
Denn ebenso wenig wie Francisco Pizarro heute noch als leuchtendes Vorbild gefeiert werden kann, darf man die Inka für ein friedliches Volk halten.
Die Inka waren alles andere als friedfertig. Es war ein Imperium, das mit Gewalt errichtet worden ist. Das führte eben auch dazu, dass die Inkas eben nicht nur Freunde hatten. Und 1532 war gerade ein sehr blutiger Bürgerkrieg zu Ende gegangen, der 5 Jahre das Land verwüstet hat.
Nur eines war immer klar, sowohl damals vor 475 Jahren als auch heute. Was hat die Spanier überhaupt nach Peru gelockt?
Gold. Vor allem Gold. Traum der Träume. Die Schluchten voll. Die Erzgänge voll.
So beschrieb Jakob Wassermann in seiner Novelle »Das Gold von Cajamarca, die Gier der Spanier«.
Um Gold zu gewinnen, hatten wir ja die Heimat verlassen und alles auf uns genommen. Die Wechselfälle eines entbehrungsreichen Lebens in einer unbekannten Welt. War doch ganz Spanien, ja ganz Europa in einem fiebernden Taumel und träumte von den Schätzen Neuindiens. Dieses verheerende Fieber hatte auch mich erfasst und war bis auf den Grund meiner Seele gedrungen, wo es alles Licht auslöschte.
Francisco Pizarro wurde 1476 oder 1478 in Trujillo geboren, einer Stadt im kargen Landstrich Extremadura in Spanien. Er war der uneheliche Sohn eines Edelmannes, konnte weder lesen noch schreiben, doch sein Ehrgeiz war maßlos. Schon als junger Mann zog Pizarro aus, um die neue Welt jenseits des Atlantiks zu entdecken.
Er war sicherlich ein rastloser Charakter, aufgrund seiner Herkunft ungebildet, aber durchaus klug.
Bis zum Rang eines Hauptmanns diente Pizarro sich nach oben. 1519 war er sogar Bürgermeister im kolonialen Panama. Ruhe fand er nicht. Kaum war die Kunde von den sagenhaften Schätzen Perus zu ihm vorgedrungen, konnte ihn nichts mehr halten.
Was uns heute allgemein fremd ist, was die Konquistadoren und diesen Typ angeht, diesen Typ Mensch, das ist die Risikobereitschaft, die dahinter steht. Man kann ja noch verstehen, wie jemand mit der Herkunft von Pizarro, der jetzt diverse Fähigkeiten hatte, die er dort aber zu Hause nicht zur Entfaltung bringen konnte, dann irgendwann sagte, ich ziehe hier weg und suche mein Glück woanders. Aber hatte es dann, als es losging mit Peru, es doch schon zu einigem Reichtum auch gebracht. Er war dann auch schon fast 50 und hätte jetzt sagen können, ich genieße meinen Reichtum. Also er hatte es nicht nötig, seine Haut jetzt für Gold zu riskieren damals. Hat er aber gemacht.
Ein weiterer typischer Zug der Konquistadoren, die freche Unbekümmertheit, mit der sie die Beute verteilten. Nach den ersten Erkundungsfahrten Richtung Peru schloss Francisco Pizarro 1526 einen Pakt mit Diego de Almagro und Fernando de Luque. Ein Zeitgenosse schrieb:
Dies war der seltsame Vertrag, gemäß dem drei Männer ein Reich in drei Teile zerstückelten, von dem sie nicht einmal genau wussten, wo es lag.
Was auch eine besondere Fähigkeit von Francisco Pizarro war, dass er auch ein Networker, würde man heute sagen, war. Dass er also sich auch Leute geholt hat, die die Eigenschaften besaßen oder die Mittel, über die er nicht verfügte.
Das zweite Netzwerk bestand aus seinen Halbbrüdern Hernando, Gonzalo und Juan und Cousin Pedro Pizarro. Ein weiterer Cousin Pizarros war Hernán Cortés, der berühmte Eroberer Mexikos. Von ihm schaute Pizarro sich nicht nur das skrupellose Vorgehen ab. Cortés brachte ihm bei, dass er Verbündete unter den Indios brauchte und Dolmetscher. Pizarro traf seine Verwandten in Spanien. Dort war auch sein wichtigster Verbündeter, der König. Ihm brachte er Gold und erhielt dafür einen Freibrief.
Hiermit geben wir euch, Hauptmann Francisco Pizarro, die Erlaubnis und Vollmacht, für die Krone Kastiliens die Entdeckung und Eroberung des Landes Peru fortzuführen. Ferner erweisen wir euch die Ehre, euch zum Gouverneur und Generalhauptmann des genannten Peru und aller innerhalb von 200 Meilen liegenden Ländern zu ernennen, für die Zeit eures Lebens.
Begleitet von nicht einmal 300 Soldaten, 40 Geistlichen und einer Reihe von Dolmetschern zog Pizarro 1532 nach Peru. Das Reich der Inka erstreckte sich über 4000 Kilometer von der Grenze des heutigen Kolumbien im Norden bis nach Santiago de Chile. Ein Reich, das auch ohne Schrift, Pferde und Wagen perfekt organisiert war. Das Nachrichtensystem der Inka war schneller und ihr Straßennetz besser als das der Römer. Breite Steinstraßen in der Ebene, bequeme Steintreppen in den Bergen und festgespannte Hängebrücken über Schluchten und Abhänge. Als Francisco Pizarro auf das Heer des Inka-Herrschers Atahualpa traf, gab er sich friedlich und erhielt eine Einladung nach Cajamarca. Sein Ziel war klar: Eroberung. Aber wie genau sah der Plan aus?
Das Erstaunliche war, es gab keinen Plan. Man kann den Vorstoß 1532 von Pizarro und seinen Leuten im Grunde nur als verwegen bezeichnen. Andererseits hatte sein Cousin Cortés, mit dem er sich vorher auch getroffen hatte, in Spanien es im Prinzip vorgemacht. Es ging darum, den Herrscher gefangen zu nehmen, Lösegeld zu erpressen und durch ihn dann das Land unter Kontrolle zu bringen.
Atahualpa schätzte die Situation völlig falsch ein, was ihm zum Verhängnis wurde. Zwar hatte er durchaus vor, die Spanier gefangen zu nehmen, aber er ließ sie in seine Stadt hinein und stimmte Verhandlungen zu. So bekam auch die Kirche noch ihren großen Auftritt in der Geschichte der Eroberung von Peru. Pizarros Cousin Pedro überlieferte die Einzelheiten.
Vicente de Valverde, Pizarros Beichtvater, hielt in der einen Hand eine Bibel, in der anderen ein Kruzifix. Er predigte dem Inka-Herrscher vom Christengott und forderte ihn auf, sich dessen Geboten zu unterwerfen. Dann reichte er ihm die Bibel, damit er dem Wort Gottes lauschen könne. Atahualpa, der nicht wusste, was er damit anfangen sollte, horchte an dem dicken Buch und warf es verächtlich zu Boden.
Das war das Zeichen. Wer Gott beleidigte, musste sterben. Pizarro riss den Arm hoch.
Das war das Zeichen, den Schuss abzufeuern. Und als dieser ertönte, wurden die Trompeten geblasen und die Reiterei brach hervor und die Fußsoldaten. Und es entstand ein solches Inferno, dass die Indianer völlig verwirrt waren und planlos durcheinander liefen. Die Spanier fielen über sie her und töteten, wo sie nur konnten.
Atahualpa blieb am Leben und wurde eingesperrt. Er bot Pizarro die vielleicht höchste Lösegeldsumme der Weltgeschichte an. Seine ganze Gefängniszelle würde er bis unter die Decke mit Gold füllen lassen und eine weitere mit Silber. Wochenlang trugen die Inka goldene Gefäße, Kunstwerke und Wandtafeln aus den Tempeln des ganzen Reiches nach Cajamarca. Doch Francisco Pizarro brach sein Wort und ließ Atahualpa töten. 300 Spanier besiegten in Cajamarca eine Übermacht von 6000 Inka-Kriegern. In den darauffolgenden Monaten eroberten Pizarros Truppen das ganze Reich der Inka. Es war, als würde Luxemburg die USA besiegen, schrieb ein moderner Journalist. Wie war das möglich?
Woran es nicht lag, waren die spanischen Waffen. Das effektivste waren noch die spanischen Stahlschwerter. Aber die inkaischen Waffen waren jetzt keineswegs harmlos. Man konnte damit durchaus Pferde töten. Und die Feuerwaffen, ja gut, bis die wieder geladen waren, das funktionierte sowieso auch alles nur bei gutem Wetter. Das war alles relativ.
Francisco Pizarro hatte andere Waffen. Dolmetscher, Verbündete, Verräter. Atahualpas Herrschaft war umstritten und es gab viele, die ihm Niederlage und Tod wünschten. Außerdem waren die Inka durch Epidemien geschwächt. Lange bevor die Spanier selbst nach Peru kamen, hatten sich von Mexiko aus die Pocken im Land ausgebreitet. Krieger und Generäle waren bereits gestorben. Niemand konnte Pizarro und seine Truppen aufhalten. Was danach kam, erzählt der Paderborner Historiker Felix Hinz.
Pizarro hat sich nach der Eroberung des Reiches vornehmlich damit beschäftigt, Städte zu gründen und damit nach spanischem Verständnis einen Staat. Vor allem ist hier 1535 Ciudad de los Reyes zu nennen, das ist das heutige Lima. Das geht also durchaus auf Pizarro selbst zurück.
Doch schon gab es Konflikte unter den Eroberern. Mitstreiter Diego Almagro fühlte sich übervorteilt. Bald stand seine Familie der Sippe Pizarros in unversöhnlichem Hass gegenüber. Mord folgte auf Mord, wie in einem Drama von Shakespeare. Bis schließlich am 26. Juni 1541 auch Francisco Pizarro in seinem eigenen Palast in Lima einen gewaltsamen Tod fand.
Und damit haben wir im Grunde die großen Figuren der Eroberung Perus dann schon unter die Erde gebracht.
Zurück blieb ein verwüstetes Land, eine versklavte Bevölkerung, ein von Spanien abhängiger Marionettenstaat. Die meisten Tempel zerstört, die kunstvoll gearbeiteten Gold- und Silberschätze eingeschmolzen und zu handlichen Barren geformt. Die Spanier pressten ihre Kolonien bis zum letzten Tropfen aus. Zwischen 1503 und 1660 wurden etwa 3,5 Millionen Kilogramm Silber und fast genauso viel Gold nach Sevilla verschifft. 9 von 10 Millionen Inka wurden Opfer des religiösen Fanatismus und der Goldgier der Spanier. Für all das steht auch der Name Francisco Pizarro.
Ein Francisco Pizarro oder ein Hernán Cortés, die können nicht mehr als Vorbilder dienen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass sie wichtig sind, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
In Peru leben heute Nachfahren der Indios ebenso wie Nachfahren der Spanier. Und mehr als ein Drittel der Menschen trägt das Erbe beider Völker in sich. Es muss daher ein gemeinsamer Weg gefunden werden, die Geschichte aufzuarbeiten. Beide Seiten haben ein Recht darauf, ihre Version zu erzählen. Politische Korrektheit führt da nicht weiter.
Und wenn ich in die Schulbücher gucke, dann sehe ich doch, dass das deutsche Schulgeschichtsnarrativ völlig entmilitarisiert ist. Und das ist eben auch in dieser Einseitigkeit nicht gut. Also man muss sich auch mit solchen Themen durchaus auseinandersetzen. Das gehört einfach zur historischen Wirklichkeit dazu.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Francisco Pizarro, der am 26. Juni 1541 ermordet wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.